willkommen zu diesem Gottesdienst. Ihr seht alle sehr gut aus, auch wenn ich manche nicht erkennen kann, weil sie die Maske aufhaben, aber das ist in Ordnung. Das sollen wir auch und wir wollen auch, dass niemand krank wird oder so und nichts passiert. Herzlich willkommen, wir haben echt einen besonderen Gottesdienst heute, wie schon gehört. Einmal die Salome ist in unserer Mitte mit ihrer Family, finde ich richtig cool. Und auch Helena und Tom sind in unserer Mitte und auch die Familie, die da, ne? Mama und ich weiß nicht, wer noch alles dabei ist heute. Und ich freue mich einfach, dass wir trotz Corona Gottesdienst feiern dürfen, dass wir uns trotz Corona treffen dürfen. Und ich möchte einfach nochmal beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete, dass du einfach dein Wort heute Morgen lebendig machst. Ich bete, dass du durch dein Wort zu unseren Herzen sprichst, Herr. Herr, dass du unser Leben veränderst, dass wir verstehen, dass du ein lebendiger Gott bist, dass wir verstehen, du liebst uns, du siehst uns. Und ich danke dir, Herr, dass du so gut bist, Herr. Und ich bitte dich, dass du jeden segnest, auch jeden Gast, Herr, auch jeden, der heute zum ersten Mal in unserer Mitte ist, Herr. Danke für deine Liebe, danke für deine Treue. Du bist einfach genial, Herr. Amen. Ja, trotz Trauung und trotz Konfirmation möchte ich mit dem Jakobusbrief weitermachen. Und zwar sind wir heute beim Teil 3. Vielleicht kannst du einfach mal die erste Seite aufschlagen. Genau, Teil 3 haben wir heute. Das erste Mal hatte ich ja über Prüfung gesprochen. Letztes Mal hatte Emil ja über Versuchungen und Anfechtungen gepredigt oder gesprochen. Und ich möchte heute nochmal so ein bisschen tiefer in das Thema Versuchungen einsteigen. Und zwar möchte ich das einmal ein bisschen praktisch beleuchten. Ja? Wir haben ja ganz am Anfang gehört, dass Gott Prüfung zulässt und dass Prüfungen ausschließlich von Gott kommen, damit wir wachsen und unser Charakter, unser Leben geformt wird und wir letztendlich ein Leben in Fülle mit Gott führen dürfen. Das sind die Prüfungen. Und dann haben wir letztes Mal auch gehört, das Thema Anfechtungen und Versuchungen. Und wir haben gehört, Versuchungen kommen nicht von Gott. Versuchungen kommen letztendlich durch unsere eigenen, wie soll ich das sagen, Begierden, durch unser altes Leben, durch unseren alten Adam, der in uns drinne steckt. Ja? Und der Feind, Satan, benutzt das, um uns von Gott, von Jesus wegzureißen, wegzuziehen. Oder um ein Keil in die Beziehung zwischen Gott und dir und mir zu schlagen, sage ich mal. Versuchungen kommen nicht von Gott. Und Versuchungen sind einfach der Versuch des Feindes, dich vom Weg abzubringen, mich vom Weg abzubringen. Und Versuchungen sind eigentlich wie so ein Köder, das werden wir gleich sehen, wie so ein Köder am Angelhaken oder am Haken der Angel, am Ende von der Angel. Und einfach der Versuch, um dich vom richtigen Weg abzubringen. Und wir lesen Jakobus 1, 13, nochmal 13 bis 15, sage ich nochmal, lese ich nochmal ganz kurz, da heißt es, wer der Versuchung erliegt oder Anmerkung und Versuchung gerät, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Und jetzt kommt es, jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Und Vers 15, wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt dann zum Tod. Unsere eigenen Begierden sind es. Und sie verführen uns und Satan benutzt es, um eine Trennung zwischen dir und Gott zu machen oder zu treiben, wenn du ein Kind Gottes bist. Einer meiner Chefs, der ist ein leidenschaftlicher Angler. Der angelt und der ist sogar ein sehr erfolgreicher Angler. Und es ist so, er hat ganz viele verschiedene Köder zu Hause. Man nennt die auch Wobbler, das sind dann so Dinger dran, seht ihr gleich. Ne? Also ein Wobbler mit einem Angelhaken ist dann praktisch das ganze Teil. Es gibt natürlich auch nur Angelhaken, aber der Köder mit so einer schicken Geschichte dran, nennt man Wobbler. Und er hat ganz viele verschiedene. Und er hat mir oft erzählt oder uns erzählt, dann fährt er raus nach Dänemark oder auch hier in Bremen oder drumherum. Dann angelt er zum Beispiel im August oder im September an der einen Stelle, wirft die Angel aus und fängt 2, 3 Fische oder sogar mehr. Oder vielleicht einen ganz großen, Barsch oder keine Ahnung. Und einen Monat später fährt er an die gleiche Stelle, wirft seinen Köder wieder aus und er fängt gar nichts. Das heißt, zu bestimmten Zeiten beißen die Fische an bestimmten Stellen ja oder nicht und dort und vielleicht auch nicht. Das heißt, man braucht Erfahrung und man braucht den richtigen Köder. Man braucht die richtige Erfahrung, sage ich mal. Und Versuchungen sind wie ein Köder. Ja, das sind diese Wobbler, von denen ich gesprochen habe. Das sind so schicke Dinger, da sind kleine Haken dran. Und das finden die Fische ganz toll. Und für jeden Fisch brauchst du einen besonderen, brauchst du den Wobbler, sag ich mal. Und Versuchungen sind wie Köder, sie sehen sehr gut aus, sie sind bunt, sie sind schmackhaft, sie sind lustvoll, harmlos, sie sind sogar modern, sieht richtig gut modern aus, das Teil, ne? Sie sind erfrischend, verführerisch und zack, hängst du am Haken, hänge ich am Haken. Mit aller Kraft wird der Fisch kämpfen, aber zu 99,9% schafft es der Angler, den Fisch rauszuziehen. Was passiert dann? Der Fisch kann nicht mehr entkommen, der Fisch wird fachgerecht getötet. Also erstmal wird er betäubt und dann wird er fachgerecht getötet. Und dann war es mit dem Fisch. Und ich würde sagen, der Fisch ist seiner Versuchung erliegen. Oder man kann auch sagen, seinem Instinkt, seinem Naturtrieb erliegen. Er konnte diesem Köder nicht widerstehen. Für den Fisch hatte dieser Köder eine unheimliche Anziehungskraft, eine unheimliche Verlockung, einen großen Reiz. Und ja, der Fisch wurde verführt, ne? Verlockt, geködert und zack, hängt er am Haken. Und zack, wird er rausgezogen, zack, kriegt er einen über den Kopf und dann geht's ab mit dem Messer und dann wird er fachgerecht getötet. Das ist ein geistliches, beziehungsweise ist ein, dieses, was Jakobus hier schreibt im 1. Jakobus 15, es ist ein geistiges Gesetz, aber man kann es auch eben auf, ja, auf die Natur oder auf uns quasi übertragen, auf einfache Fische sogar. Also, Satan will sicherstellen, der Feind will sicherstellen, dass du regelmäßig die Gelegenheit bekommst und auch ich, eigentlich das zu tun, was wir nicht wollen. Dass wir Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. In der Hoffnung, dass wir anbeißen. Und die Versuchungen haben, wie gesagt, das Ziel, dich von Gott wegzubringen. Deine Beziehung zu ihm kaputt zu machen und letztendlich eine Trennung zu bringen. Und Jakobus, er lehrt uns folgende Punkte. Okay, da kann man nochmal sagen, sehen, ne, da ist der Fisch dann praktisch rausgezogen, Haken noch vorne drinne. Ja, ist wahrscheinlich schon tot. Da habe ich das, was ich gesagt habe, ne, er ist seinem Instinkt gefolgt. Genau. Jakobus lehrt uns folgende Punkte. Er sagt, wisse, verstehe, wer oder was dich versucht. Wir müssen eins klarstellen. Der Teufel macht nicht, dass du die Dinge tust, die du tust oder die ich tue. Wir tun sie selber. Du kannst nicht sagen, ja, aber der Teufel hat ja gemacht. Der ist ja schuld. Ja, er hat sichergestellt, dass es gut aussieht. Er hat sichergestellt, dass es verlockend für dich ist. Und das ist sein Job. Aber es war deine und es war meine Wahl, diese Sache zu tun. Das müssen wir verstehen. Wir können nicht die Schuld von uns weisen, wegschieben. Der Fisch kann auch nicht sagen, ja, Moment mal, also der Angler ist ja schuld oder die Angel ist schuld oder das, ne, die Angelsehne ist schuld oder der Haken ist schuld. Nein, der Fisch selber hat Schuld, weil er hat sich ja verleiten lassen, an den Haken anzubeißen. Sein Naturtrieb hat ihn dazu verleitet, kann man natürlich sagen bei so einem Tier. Jakobus 1, 13, da heißt es ja, wer der Versuchung erliegt, in Versuchung gerät, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Okay. Interessanterweise steht hier, wenn jemand in Versuchung gerät oder wer der Versuchung erliegt, da steht nicht, falls jemand in Versuchung gerät. Das heißt, es wird passieren. Es wird passieren. Die Frage ist nicht, ob es passiert in unserem Leben, sondern die Frage ist, wann es passiert und wie es passiert. Wir erleben also alle unterschiedliche Versuchungen auf unterschiedlichste Art und Weise. Und jede Versuchung ist ja anders. Und das, was mich versucht, versucht dich vielleicht gar nicht. Da sagst du, ach komm, da stehe ich drüber, da habe ich kein Problem mit. Aber ich sage dir, der Feind beobachtet dich. Und der Feind kennt den Menschen absolut genau. Und er hat ganz, ganz viel Erfahrung. Und er weiß genau, wie du tickst. Er weiß genau, wie du drauf bist. Er kennt dein Leben, er studiert dein Leben. Und er hat für dich die maßgeschneiderte Versuchung, er hat für dich den maßgeschneiderten Köder, genauso wie für mich. Und Jakobus erklärt uns jetzt, wie Versuchungen ablaufen. Das zweite ist dann, verstehe den Prozess der Versuchung. Ich lese nochmal, Vers 14. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Das heißt, bis hierhin hast du noch nicht gesündigt. Das ist alles in Ordnung. Es ist alles gut. Es sieht alles gut aus. Und dann Vers 15. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Und da hast du angebissen. Da habe ich angebissen. Da hat der Mensch angebissen. Das müssen Sie verstehen, ja? Das ist ein Prozess. 5 Schritte. 5 Schritte, in denen wir uns befinden. 5 Schritte, die jeder Mensch durchmacht, die immer gleich sind. Eigentlich ganz einfach. Und wir müssen verstehen, welche Schritte der Feind benutzt und auch welche Verhaltensmuster und auch wie unser Leben gestrickt ist einfach. Ja? Welche Verhaltensmuster du in deinem Leben hast. Du weißt ja ganz genau, ich weiß ganz genau, wenn ich, keine Ahnung, ich habe ein Problem mit Smartphone, ja? Ich war früher spürsüchtig. Und ich habe echt ein Problem, ich muss wirklich, Rosi sagt jedes Mal, schmeiß das Ding aus dem Fenster, ich muss aufpassen, dass ich nicht nur mit dem Smartphone und mit den Medien mich den ganzen Tag beschäftige. Das ist für mich voll eine Versuchung, das ist total schwer für mich. Okay? Und so hat jeder von uns Dinge, und ich brauche dir gar nicht sagen, was du hast in deinem Leben, du weißt ganz genau, wo du versucht wirst, wo du schwach bist, wo du vielleicht immer wieder kämpfen musst. 5 Schritte. Und wir müssen verstehen, das läuft immer gleich ab. Das ist uralt, das Ding, aber es läuft immer gleich ab. Erstens, Punkt A, Versuchung. Wir werden versucht und wir können davor nicht fliehen. Ja, du kannst nicht sagen, ich laufe weg. Du kannst vor der Versuchung weglaufen, aber Versuchungen kommen immer wieder in unserem Leben. Egal, wie lange du unterwegs bist. Egal, ob du Jesus kennst heute Morgen. Ja, da sagst du vielleicht, das interessiert mich so nicht. Ich weiß gar nicht, was du genau meinst. Klar, Versuchung. Aber wenn du Christ bist, verstehst du, wovon ich spreche. Du kannst nicht davor fliehen. Die Tatsache, dass du versucht wirst, bedeutet auch nicht, dass du weit, weit weg von Gott bist. Ganz im Gegenteil. Jeder von euch wird versucht. Und wenn du schlechte Gefühle dabei hast, ja, Verdammnis da ist, dann bitte ich dich, lass dich nicht veräppeln. Lass dich nicht verdammen. Wisst ihr, Jesus wurde auch versucht. Jesus, der Sohn Gottes, der ohne Sünde auf diese Welt kam und ohne Sünde ging und er absolut heilig war. Selbst Jesus wurde vom Satan versucht. Selbst Jesus wurde von seinen eigenen, kann man sagen, Begierden versucht. Aber er hat nie gesündigt. Jesus hat auch Frauen in seiner Gesellschaft damals gesehen. Er hätte auch vielleicht zornig reagieren können. Er hätte ausrasten können. Er hätte vielleicht im Affekt seinen Bruder schlagen können, weil er ihn wieder angeflaumt hat zu Hause, als er kleiner war. Aber die Bibel sagt, Jesus hat nie gesündigt. Aber in allem wurde er versucht, wie wir auch. Ich möchte dir sagen, wenn du eine Versuchung erlebst, ist es sogar ein Kompliment. Weil das zeigt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Weil warum soll der Feind dich versuchen, wenn du sowieso auf dem Weg bist, dem ihm gefällt, ja, oder dem, den er toll findet. Also wenn du keine Versuchung in deinem Leben erlebst als Christ, dann Achtung, rote Lampe geht an, blink, blink, dann ist es ein schlechtes Zeichen. Dann kann es sein, dass du auf einem Weg bist, dass du von Gott weg bist. Dass du auf einem Weg bist, wo der Satan sagt, ey cool, jetzt habe ich ihn, ey. Den brauche ich gar nicht mehr versuchen, der ist eh schon auf dem Weg, auf der Rampe nach unten. Also, ne, ihr wisst, was ich das meine. Wenn du nicht versucht wirst, ist es eher ein schlechtes Zeichen. Dann der nächste Punkt. B wie Begierde. Das haben wir letztes Mal auch gehört von Emil, richtig gut erklärt. Da steckt auch das Wort Gier drin, aber da will ich jetzt nicht noch länger wieder drauf eingehen. Begierde. Hinter unserer Begierde, hinter meiner Begierde, hinter deiner Begierde, steckt eine Frage. Was oder wie wäre es eigentlich, wenn? Wie wäre es eigentlich, wenn oder was wäre, wenn? Wie wäre es eigentlich, wenn ich das trinke, wenn ich das rauche, wenn ich mit ihr oder mit ihm schlafe, wenn ich mir das anschaue, wenn ich mir das kaufe, wenn ich das esse, wenn ich das mache, wenn ich das tue in meinem Leben oder ich das erlebe? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Kann es gut sein, dass man sich oft sagt, hey, das sieht gar nicht schlimm aus? Und man sagt sich doch, ey, es fühlt sich doch gut an. Ah, es ist so gut irgendwie. Fühlt sich doch gut an, es kann doch gar nicht schlimm sein. Und das macht doch jeder. Jeder macht das doch in dieser Welt. Du willst mir erzählen, dass man das nicht machen darf? Wie altmodisch bist du denn? Alle um mich herum leben doch noch. Ja, du mit deinem am Ende der Tod, bla bla bla. Alle leben doch noch. Egal was ich mache, ich lebe doch noch. So reden die Menschen vielleicht. Vielleicht reden sogar Christen so, ich weiß es nicht. Und die Frage ist eigentlich, wodurch wird unsere Begierde geweckt? Oder wodurch wird deine Begierde, meine Begierde geweckt? Was meint ihr? Wodurch funktioniert das, läuft das? Hat jemand eine Antwort? Weiß jemand? Durch unsere Augen in erster Linie. Durch unsere Augen. Durch unsere Augen wird unsere Begierde geweckt. Das ist unser Hauptzugang. Aber nicht nur unsere Augen, sondern auch unser Herz, unsere Seele natürlich. Aber mit den Augen sehen wir erstmal. Mit den Augen sehen wir. Versteht ihr, was ich meine? Und dann beginnt ein Prozess. Du siehst etwas, es sieht gut aus und du willst es haben. Ja, du siehst das Auto und sagst, wow, den Wagen will ich gerne haben. Du siehst, keine Ahnung, die Frauen gehen einkaufen, du siehst das im Schaufenster, die Tasche möchte ich haben. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt eine Versuchung. Ne? Man kann ja Sachen kaufen, ist ja kein Problem. Aber ich will das mal übertragen auf andere Sachen. Ja? Was wir eben gesehen haben, wenn es um Drogen geht, Alkohol, Trinken, wenn es um Beziehungen, um sexuelle Begierde geht, wenn es um Macht geht, um Besitz geht, ja, das fängt mit unseren Augen an. Du siehst etwas und es sieht gut aus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, und das sage ich auch immer wieder zu mir, dass ich lerne, meine Augen unter die Kontrolle Gottes zu stellen. Wenn du mal schaust, ganz am Anfang der Bibel, das hatten wir letzte Woche in der Freizeit bei den Kindern, Eva sah, dass die Frucht gut aussah. Sie sah mit ihren Augen, oh, die sieht gut aus, die Frucht, lecker. Und dann nahm sie von der Frucht, aß und sie gab auch ihrem Mann, der neben ihr stand und neben ihr war. Und beide haben gegessen und es kam zum Sündenfall. Wie ist es passiert? Der Feind hat sie verführt, ihre Begierde hat diese Frucht gesehen und durch ihre Augen haben sie gesagt, das sieht so lecker aus, so toll. Also wir haben ja so Millionen Früchten hier in diesem Garten, aber diese eine Frucht, die muss ich noch probieren. Und zack, waren sie am Haken. Und zack, wurden sie rausgezogen und zack, kam der Tod ins Leben. Kam der Tod in diese Welt. Durch die Augen sagt Jesus, sorry, das steht in Matthäus 6, 22, durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber durch Neid und Habgier, das haben wir letztes Mal auch gehört, Gier, ja, wenn sie durch Neid und Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis, sagt Jesus, wenn das Licht in deinem Innern erloschen ist. An einer anderen Stelle steht es, dein Auge bringt deinem Körper das Licht. Und wenn dein Auge klar ist, kannst du dich im Licht bewegen. Du stößt nicht an. Du siehst, wo du lang gehen musst. Versteht ihr? Wenn du deine Augen kontrollierst und wenn der Geist Gottes in uns wohnt und wir wirklich es schaffen, was heißt erschaffen? Wirklich im Licht leben, dann sehen wir auch, wie wir laufen, wohin wir gehen. Dann kannst du dich richtig bewegen. Dann kannst du die richtigen Entscheidungen treffen in deinem Leben. Dann kannst du erkennen, was gut und was böse ist. Versteht ihr? Und dann kannst du vor allen Dingen, wie ich sage, die richtigen Entscheidungen für dein Leben immer wieder treffen. Und so brauchen wir einen Filter. Es gibt ja Internetfilter, damit man sich Pornografie nicht anschaut oder irgendwelche anderen Dinge für Kinder, sage ich mal, gewaltverherrlichende Sachen runterlädt oder anschaut. Aber ich denke, dass jeder von uns auch einen Filter in uns trägt. Und zwar erstmal ist es unser Gewissen. Unser Gewissen ist ein Filter. Und ganz besonders auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist auch ein Filter. Und das Wort Gottes ist auch ein Filter. Und wir brauchen diese Filter. Wir brauchen diese Filter für unser Leben. Wir brauchen vielleicht einen Filter für unsere sozialen Medien. Aber noch viel besser ist, diesen Filter, den Heiligen Geist und das Wort Gottes zu haben. Und vor allem brauchen wir auch einen Filter für unseren Mund, für unsere Zunge, was ich sage, was ich ausspreche. Und noch viel wichtiger ist es deshalb, dass du einen Menschen hast an deiner Seite, den du wirklich der deine beste Freundin ist, der dein bester Freund ist. Weil wir brauchen Kleingruppen, wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Menschen, die wissen, wie es dir geht. Du brauchst jemanden in deinem Leben, der weiß, was wirklich bei dir abläuft, wie es dir wirklich geht. So einen Menschen brauchst du. Verstehst du? Weil dann hast du auch die Kraft, wirklich siegreich oder wie soll ich das sagen, wirklich erfolgreich zu leben. Dann kommen die Dinge, die eigentlich dunkel in deinem Leben sind, ans Licht und der Feind hat keine Macht mehr über sie. Jesus sagt, wenn wir unsere Augen nicht kontrollieren, ja, wenn wir sie nicht kontrollieren, dann sehen wir etwas, dann begehren wir etwas und wenn wir dann nicht Stopp sagen, wenn wir dann nicht stehen bleiben Oder einfach uns aus dem Bereich entfernen, aus dem Gefahrenbereich, wenn wir weglaufen, uns aus der Situation entfernen, dann folgt der nächste Punkt, nämlich Punkt C. Du folgst der Verlockung und der Köder lockt dich in die Falle. Es sieht gut aus, du gehst einen Schritt drauf zu, überlegst, gehst einen weiteren Schritt, machst wieder einen Schritt. Und weil du der Lüge des Feindes glaubst, so wie Adam und Eva ihm geglaubt haben, ja, es ist gut für dich, das sieht doch gut aus, warum probierst du das nicht mal? Es ist doch gar nicht schlimm, es machen doch alle. Aber ich möchte dir sagen, es stimmt nicht. Es ist eine Lüge. Es ist einfach gelogen. Es sieht nur gut aus. Aber es ist nicht gut für uns. Ganz und gar nicht. Weil das Problem ist, in diesem Köder, okay, jetzt hat er sie aufgehangen. In diesem Köder, in diesem schönen Köder, der so nett aussieht, der sogar smilet und grün ist und lächelt, da ist ein Haken drinne. Und dieser klitzekleine Haken, der Haken ist ja nicht groß, ne? Dieser kleine Haken hat die Kraft, hat die Macht, den Fisch rauszuziehen und dann war es das mit ihm. Dann ist er tot. Das müssen wir wissen. Dieser kleine Haken, den der Teufel uns oft zuwirft, dieser kleine Köder, er hat die Kraft, unser Leben kaputt zu machen. Er hat die Kraft, uns von Jesus, von Gott zu trennen. In der Bibel heißt es, wenn die Bibel von der Sünde spricht, dann heißt es oft, fliehe, laufe weg, entferne dich aus dem Bereich der Verlockung. Schaue nicht mehr auf den Köder. Schwimm weg, kleiner Fisch, hätte ich gesagt zu dem Fisch. Das heißt, auch wir müssen uns aus diesem Bereich entfernen. Und im 1. Korinther 6, 18, da heißt es, flieht vor den sexuellen Sünden. Alle anderen Sünden spielen sich außerhalb unseres Körpers ab. Wer aber seine Sexualität freizügig auslebt, sündigt gegen seinen eigenen Körper, heißt es hier. Flieht der Sünde, renne weg. Ich weiß, das ist manchmal gar nicht so einfach. Es ist oft schwer. Und das ist ja der Kampf, den wir haben, den jeder von uns hat. Dreh dich nicht um, dreh dich weg. Renne, schalt es aus, schalt es ab. Beende das Gespräch oder sag zu der Person, jetzt nicht mehr. Morgen vielleicht, aber jetzt nicht mehr, jetzt reicht es. Wie oft gehen wir Schritte auf diese Sünde zu und Gott warnt uns. Wir wissen es eigentlich. Und er sagt, geh nicht näher, geh nicht weiter. Es sieht gut aus, aber pass auf, es ist verlockend. Und vielleicht tut es jeder, aber denk dran, wenn du zubeißt, hängst du am Haken. Deshalb renne, fliehe, beende es heute. Sonst wirst du wie eine Trophäe enden, wie eine Trophäe beim Feind im Wohnzimmer. Weißt du, Satan hat wahrscheinlich viele Trophäen in seinem Wohnzimmer hängen, aber ich möchte uns ermutigen, dass wir nicht irgendwann so eine Trophäe sind und da hängen. Und weil er sagt, ja, den habe ich mir gefangen, diesen schönen Eber oder diesen Fisch oder was auch immer. Okay, das ist ja nur sinnbildlich, ne? Das nächste ist dann D, die Tat der Sünde. Der Fisch hat angebissen. Richtig nett sieht dieser Wobbler aus. Ne? Dieses grüne Ding mit dem Haken dran. Ja, aber das Problem ist, der Fisch muss jetzt sterben. Er hat zugebissen, ich habe zugebissen, du hast zugebissen. Und Jesus hat uns ja unsere ganze Schuld vergeben. Das hatten wir letzte Woche auch bei der Freizeit. Das habe ich auch neu verstanden für mich. An dem Tag, wo du zu Jesus Christus kommst, vergibt Jesus dir komplett all deine Schuld. Komplett. Von dem Tag an, wo du dich bekehrst, von neuem geboren wirst, bis zu dem Tag, wo du im Himmel ankommst, ihn siehst, hat er dir alle Schuld vergeben. Er hat dir alles vergeben, auch was du gleich tust, morgen tust, nächste Woche tust, in 3 Jahren tust. Er hat dir komplett vergeben. Gott sagt, du bist komplett rein. Rosi ist komplett rein. Oder Eva, du bist komplett, ich habe gar keinen Makel mehr an dir. Und trotzdem sündigen wir immer noch wieder. Trotzdem machen wir Fehler, weil wir Menschen sind. Und auch Christen sündigen immer noch wieder. Und die Frage ist ja, die ich die Kinder gestellt habe, warum beten wir denn eigentlich immer wieder? Warum müssen wir denn trotzdem beten, wenn Jesus mir doch alles vergeben hat bis zum Ende? Warum beten wir jeden Tag? Oder warum müssen wir beten? Oder warum wollen wir beten, wenn wir was getan haben, wo wir wissen, das ist zwischen mir und Jesus? Ganz einfach, Wir möchten, dass diese Beziehung zu Jesus wieder in Ordnung kommt. Wir möchten, dass unser Herz wieder sauber ist, dass unser Gewissen rein ist, dass meine Gedanken, meine Sinne, meine Ohren, was ich gesprochen habe, dass es sauber ist, mein Gewissen rein ist. Ich möchte diese innige Beziehung mit Jesus wieder erleben, weil ihr wisst genau, und das weiß ich auch, Sünde trennt. Und auf einmal ist die Gegenwart Gottes weg. Auf einmal betest du und du hast das Gefühl, die Decke ist ganz niedrig, so, ne? So 1,50 Meter nur. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn du betest und das in Ordnung bringst, hey, dann ist die Tür wieder offen. Okay? Also, aber ihr müsst verstehen, dass Gott euch komplett vergeben hat. Ja, das ist ganz wichtig. Wir leben aus der Gnade. Wir leben dadurch, dass wir gerettete, begnadigte Sünder sind. Okay. Jesus hat dir und mir komplett vergeben. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, hast du heute Morgen die Gelegenheit, zu Gott zu kommen, dein Leben, dein Herz Jesus anzuvertrauen. Da komme ich zum Ende gleich zu. Im Sprüche 24, 16 heißt es, denn ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf. Das heißt, wir fallen, wir stehen aber wieder auf. Der Gottesfürchtige kann 7-mal fallen und wird doch jedes Mal wieder aufstehen. Den Gottlosen dagegen genügt ein Unglück, um sie zu Fall bringen. Du musst wissen, wir haben einen Papa im Himmel, der uns unendlich liebt. Wir haben einen Vater im Himmel, der dich unheimlich liebt, der dich von ganzem Herzen über alle Maße liebt. Er liebt dich so sehr, wie ich mir das nicht vorstellen kann. Und ich möchte dir sagen, der Papa im Himmel, der Vater im Himmel ist immer ein Gott der zweiten Chance. Gott gibt dir immer eine Chance, immer wieder. Solange du auf dieser Erde bist, gibt er dir immer wieder eine Chance, wenn du sagst, Jesus, ich möchte mit dir leben, ich möchte echt mit dir leben und ich möchte meine Beziehung in Ordnung halten. Er wird dir immer wieder helfen, immer wieder. Und selbst wenn du ganz weit weg bist, wird er dir immer wieder helfen. Es gibt Leute, die kommen weg vom Glauben, kommen irgendwie auf Abwege, keine Ahnung. Und dann siehst du auf einmal, dass Gott ihnen nachgeht. Und Jahre später kommen sie wieder und sagen, Gott ist mir nachgegangen. Gott hat mich gerufen, ich war schon so weit weg. Ich habe mich von allem wieder gelöst, aber Gott ist mir nachgegangen. Das sehen wir immer wieder. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und der dritten, der vierten, der fünften, der sechsten, siebten, achten. Das heißt nicht, dass Gnade billig ist. Das heißt nicht, dass wir damit spielen sollen. Das will ich damit nicht sagen. Du hast vielleicht zugebissen. Ich habe zugebissen. Weißt du, Gott sagt nicht, jetzt sitzt du hier, jetzt hebst du deine Hände, jetzt betest du mich an. Wehe, 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 du bist ja scheinheilig. Nein, so ist Gott überhaupt nicht. Er liebt dich und er möchte dich wiederherstellen. Er möchte uns wiederherstellen. Und wenn es auch nur so ein ganz bisschen ist, was wiederhergestellt werden muss. Im Hebräer 4, Vers 14, da ist von Jesus Christus die Rede im Neuen Testament. Und da heißt es, wir haben einen hohen Priester und der höchste Priester ist Jesus Christus selber. Und er ist für uns in den Himmel gegangen. Das heißt, Jesus wurde in allem versucht, wie wir auch. Er wurde genauso wie du versucht, wurde er auch versucht. Und er versteht unsere Schwächen. Versteht ihr? Deswegen musste Gott ja auch Mensch werden. Gott weiß ja gar nicht, was Sünde ist, Gott der Vater. Aber Jesus weiß, was es heißt, auf der Erde zu leben und in Versuchung zu geraten. Jesus hat zwar nie gesündigt, aber er weiß, was es heißt, versucht zu werden. Jesus hing am Kreuz, hätte sagen können, jetzt reicht's mir. Die haben mich so gedemütigt, die haben mich gefoltert. Ich habe Schmerzen, die man sich nicht vorstellen kann. Es reicht. Jesus hätte nur ein Wort sagen müssen und die Leute wären alle in, keine Ahnung, in Staub zerfallen oder ich weiß nicht, oder er wäre so vom Kreuz runtergestiegen. Hätte er machen können, hat er aber nicht gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Auch Jesus wurde versucht und mehr als einmal und heftiger, als ich vielleicht und du vielleicht in deinem Leben versucht wirst. Aber er hat nie gesündigt. Und Jesus versteht dich. Und deswegen heißt es hier im Vers 16, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron des gnädigen Gottes treten. Dann werden wir Barmherzigkeit und Gnade empfangen, und er wird uns helfen, wenn wir sie brauchen. Und es ist kein Thron der Strafe. Es ist kein Thron der Verdammnis. Sondern es ist ein Thron der Gnade, den er immer wieder für uns da hat. Und du kannst hier und heute zuversichtlich zu Gott kommen. Und deshalb möchte ich dir sagen, kehre um. Ja, kehre um. Komm zu Jesus. Gib dein Leben Gott. Du weißt nicht, wie lange du noch lebst. Du weißt nicht, was morgen ist. Kehre um, weil er dich so sehr liebt. Wenn du Gottes Geschenk der Gnade ablehnst, ja, wenn du es wegstößt und sagst, es interessiert mich nicht, lass mich in Ruhe, wenn du es wegstößt mit Absicht und wenn du dann stirbst, ja, dann erleben wir den Punkt E, den Tod nämlich. Spätestens dann, wenn wir von dieser Erde gehen. Um Jakobus 1,15, da heißt es dann, die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Und der Teufel macht, dass es gut aussieht. Die Wahrheit ist, dass du sterben wirst, dass ich sterben werde. Wir werden nicht gleich tot umkippen, aber die Beziehung zu Gott wird sterben. Und wenn du diese Beziehung zu Gott nie eingegangen hast, wirst du am Ende getrennt sein von ihm. Und Jakobus warnt uns, er warnt dich und mich, geh nicht diesen Weg. Lerne, wie du der Versuchung widerstehen kannst. Lerne, wie du der Versuchung widerstehen kannst. Im 1. Korinther 10, Vers 13, da heißt es bei Luther, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und die neue evangelistische Übersetzung, finde ich, sagt es noch viel cooler. Da steht, Gott ist treu. Er wird es nicht zulassen, dass die Prüfung oder die Versuchung über deine Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Er wird dir einen Ausweg zeigen. Er wird dir einen Notausgang zeigen. Er wird sagen, hey, das ist der Weg. Du kannst raus, du brauchst doch nicht drinnen bleiben. Du brauchst nicht darin fallen. Du brauchst nicht zubeißen. Lass den Haken an dir vorbeischwimmen. Versuchungen werden kommen und sie werden uns niemals übersteigen, weil wir immer die Möglichkeit haben, uns an Gott, an Jesus zu wenden. Und Gott sagt, wenn du nah bei mir bist, zeige ich dir den Weg, wie du widerstehen kannst und wie du sie bestehen kannst. Und deshalb möchte ich, sage ich mir und auch dir heute Morgen, sei klug, lerne, wo du Schwachpunkte hast. Bringe sie Jesus. Sei ganz ehrlich, sag Gott, das ist ein Problem, da habe ich ein Problem. Bitte bewahre mich, dass ich da nicht reinkomme. Bleibe in ihm, bleibe in seinem Wort, singe Lieder, bleibe in ihm. Und was ich am Anfang sagte in der Mitte, such dir eine gute geistliche Freundin, such dir einen guten geistlichen Freund und betet gemeinsam. Das ist das, was Gott sich gedacht hat, das ist Gottes System, Beziehung mit ihm und Beziehung mit einem Menschen. Und wir haben ja Kleingruppen und wir brauchen mehr davon. Im Moment ist es schwer, sich zu treffen in Kleingruppen, aufgrund von Corona, man kann es online machen. Aber wie ich sagte, hast du jemanden, der weiß, wie es dir wirklich geht? Hast du jemanden, der weiß, was du gerade durchmachst? Wenn du der Einzige bist, der deine Geheimnisse kennt, dann hast du ein Problem. Sprich mit jemandem, dem du vertraust. Und der letzte Punkt, dann komme ich zum Schluss. Verliebe dich in Jesus. Ja, sei in Jesus verliebt. Ich möchte dir sagen heute Morgen, kämpfe nicht gegen die Sünde, weil du wirst es nicht schaffen. Du wirst immer verlieren, wenn du sagst, ich kämpfe aus meiner eigenen Kraft. Du wirst es nicht schaffen, es wird nie funktionieren, weil wir nicht verstanden haben, was Gott getan hat, was Jesus getan hat. Du musst verstehen, dass du befreit worden bist von der Macht der Sünde. Ich auch. Wir brauchen nicht mehr sündigen, weil wir mit Jesus am Kreuz mitgekreuzigt worden sind. Wir sind mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben, lesen wir im Römer. Bei deiner Bekehrung, bei deiner Wiedergeburt, bei deiner Wassertaufe bist du mit Jesus begraben worden, zu einem neuen Leben auferstanden, sagt Paulus im Römer 6. Römer 6, 7 könnt ihr gerne mitlesen, wenn ihr wollt. Da heißt es nochmal, da erklärt Paulus nochmal, was eigentlich passiert, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, von neuem geboren wird. Da heißt es im Vers 8, und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstanden ist oder auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über Jesus. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen. Und nun lebt er für Gott. Und dann Vers 11. Ihr seid, du bist, ich bin für die Sünde tot. Und nun lebe ich durch Jesus Christus für Gott. Versteht ihr, was ich meine? Das kann dich gar nicht mehr triggern. Das ist so wie, als wenn du ein Stück Papier bist oder du bist ein Stück Styropor. Da kommt ein fetter Magnet angefahren. Was passiert? Nichts passiert, weil Styropor ist nicht magnetisch, wird nicht angezogen. Aber wenn du Jesus nicht kennst und kein Christ bist, nicht von neuem geboren bist, bist du wie so ein Stück Eisen eigentlich. Ne? Der Magnet kommt, pang, weg bist du. Und wir sind tot für die Sünde. Die hat keine Macht mehr über uns. Und dann heißt es hier, lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Aber das Wichtigste ist einfach, dass wir verliebt in Jesus sind. Verliebe dich in Jesus, sei in Jesus verliebt. Jesus sagt im Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, wenn du mich liebst, dann hältst du meine Gebote. Nicht, weil ich das muss, sondern weil ich ihn liebe, fällt es mir ganz leicht, seine Gebote zu halten. Versteht ihr? Ich möchte, wenn ich Rosi, wenn ich Liebe sehe, ich möchte ihr nicht wehtun, ich möchte sie nicht verletzen. Wenn du jemanden liebst von Herzen, dann fällt es dir ganz leicht, das zu tun, was ihm gefällt. Ihn nicht zu kränken, ihn nicht zu verletzen, ihm nicht Böses zu tun. Ist doch logisch, oder? Und genauso ist es mit Jesus. Wenn wir ihn von Herzen lieben, dann fällt es uns leicht zu sagen, Jesus, und ich möchte dieses Verliebtsein behalten. Ich möchte in dieser Beziehung mit dir weitergehen. Amen. Bis dahin. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Wenn ihr möchtet, können wir mal die Augen schließen. Vielleicht bist du heute Morgen das erste Mal hier in diesem Gottesdienst. Ich möchte einfach zwei Gebete nochmal sprechen. Das erste ist, dass Gott uns hilft, wirklich mit Versuchen umzugehen, dass er uns dafür bewahrt. Und das zweite Gebet, was ich einfach sagen möchte, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du heute das erste Mal hier bist und du weißt, dass Jesus oder verstanden hast, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und dass du weißt, dass er der Retter ist, dass du ihn brauchst, dann kannst du einfach das Gebet sprechen und gerettet werden und zu Gott kommen heute. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für diesen Gottesdienst und ich danke dir einfach, dass du uns frei gemacht hast von der Sünde, Herr. Ich danke dir, dass wir nicht mehr sündigen müssen, Herr. Und selbst wenn wir fallen, Herr, bist du da, bist du gnädig. Und du sagst, auch wenn wir fallen, der Gerechte steht auf, die Gerechte steht immer wieder auf. Ich danke dir, dass du voller Gnade bist heute Morgen. Und ich bitte dich so sehr für mich, aber auch für jeden, der hier im Raum ist, dass du uns hilfst, mit dir, mit dem Heiligen Geist, mit der Bibel, einfach auch zu verstehen, welche Verhaltensmuster wir in unserem Leben haben. Und dass wir aufpassen, dass wir uns leiten lassen von dir, Herr. Und dass du uns vor Versuchung beschützt, Herr. Ich danke dir dafür. Und ja, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, du brauchst Jesus, dann möchte ich einfach folgendes Gebet formulieren. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Jesus, ich möchte heute Morgen zu dir kommen. Danke, dass du mir meine Schuld, meine Sünde vergeben hast. Danke, dass du stellvertretend für mich gestorben bist. Reinige mich durch dein Blut. Mach mich rein. Mach mich völlig neu. Vergib mir, wo ich dir und anderen wehgetan habe. Vergib mir all meine Schuld. Ich möchte von heute an mein Leben dir anvertrauen und mit dir leben und dir nachfolgen. Amen. Amen. Okay.